Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Tut einfach gut, gemeinsam unseren Herrn Jesus Christus, der ja gegenwärtig ist, gemeinsam anzubeten, Loblieder zu singen, gemeinsam auch auf sein Wort zu hören, denn sein Wort ist wahr und hilft uns, unser Leben zu gestalten. Lass uns kurz stille werden, wir neigen uns zum Gebet. Lieber Jesus Christus, vielen Dank. Du bist der auferstandene Herr. Du bist gegenwärtig und wir danken dir, dass wir uns hier versammeln können unter deinem Wort und wir kommen zu dir und beten, dass du uns segnest. Danke, dass du unsere Lebensumstände kennst durch und durch wie kein anderer. Und danke, dass du zu uns stehst. Danke für deine Liebe, für deine Gnade und wir danken dir auch für dein Reden, denn dein Wort ist lebendig und ist wahr. Amen. Wer kennt sie nicht? Winnetou. Wahrscheinlich so mehr die älteren Semester. Sonst müsste man für die jungen Leute sagen, ja, Superman, Spider-Man oder Captain America oder auch Black Widow, ne, von den Marvel-Leuten. Das wäre wahrscheinlich was für die jungen Leute. Winnetou stand für mich früher so Zeichen für Bruderschaft, Mut, Loyalität, ne, und Treue. Man steht einfach zueinander, trotz Unterschiedlichkeit. Klassische Helden für meine Jugendzeit und ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu schaue ich mir sehr gerne noch so ein Winnetou an. Da kommen so manche Erinnerungen hoch. Da ist natürlich die Frage, gebraucht Gott nur Helden? Leute, die es können, die gebildet sind, die vielleicht einen Doktortitel haben oder was weiß ich, viele Jahrzehnte Erfahrung als Christ haben, gebraucht Gott nur die? Oder kann Gott jeden gebrauchen von uns, so wie wir sind, wenn wir zu Jesus gehören? Heute wollen wir uns einfach mal das Leben von Gideon anschauen. So den ersten Teil, wir gucken das vielleicht nächste Mal, den zweiten Teil auch sehen. Und wir werden ja sein Leben hineinschauen, seine Familie, sein Umfeld und natürlich auch seine Herausforderungen. Wie ging er mit Sieg und Niederlagen um? Wie war seine Beziehung zu dem lebendigen Gott damals im Alten Testament? Und was können wir, die wir heute aus der Gnade Gottes leben, davon lernen? Das Alte Testament ist unwahrscheinlich lebendig. Und obwohl Gideon nicht perfekt war, er war auch kein Held. Und trotzdem steht in Hall of Fame, in Hebräerbrief, wird sein Name genannt. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon. Da steht er, der Nicht-Held, der Angsthase. Steht er dort erwähnt, zusammen mit Simson, David, Samuel und allen Propheten. Das hat schon was. Also Gott schaut bestimmt auf diesen Gideon in einer Art und Weise, wie wir vielleicht gar nicht ihn so wahrnehmen würden, wenn er vielleicht noch heute leben würde. Wie gesagt, er war kein überragender Held, Zweifel und so weiter. Dennoch hat Gott gewirkt. Und ich glaube, dass Gott in seiner Heilsgeschichte nicht unbedingt immer perfekte Menschen gebraucht hat, sondern glaubende Menschen, die sich ihm zur Verfügung gestellt haben und die sich immer wieder neu Gott zur Verfügung stellen. Herr, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Entscheidend ist dabei nicht, ob wir stark sind im Glauben. Entscheidend ist auch nicht all unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Was ist entscheidend letztendlich? Ob wir den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, vertrauen, dass er stark genug ist, durch unsere Schwachheit zu wirken und für andere Menschen ein Segen zu sein. Wenn wir heute an die Richter denken, müssen wir ein bisschen umdenken, denn das waren keine Richter, wie wir heute in den Gerichtssälen sie haben. Das waren keine Rechtssprecher, sondern von Gott berufene Retter, die in Zeiten geistlicher Not das Volk Israel gesegnet hat und durchgetragen hat. Das Buch der Richter ist auch kein Heldenepos. Nein, erzählt natürlich von den großen Siegen, ich denke an Simson zum Beispiel, aber auch von tiefen Versagen. Warum? Weil Israel immer wieder falsche Kompromisse eingegangen ist. Obwohl wir natürlich das Volk Israel lieben, keine Frage, wir segnen es. Aber wir sehen auch im Alten Testament, wie sie einfach versagt haben, nach ihren eigenen Gedanken gelebt haben. Und ich denke, der letzte Vers aus dem Richterbuch bringt es wirklich auf den Punkt. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Trifft heute auch voll zu, oder? Meine, jeder denkt oft zu schnell an sich. Und so zeigt das Buch im Grunde genommen eine wiederkehrende, so ein Kreislauf, wiederkehrende Kreislauf. Sünde, Versagen, Gericht, Hilfe, Herr, hilf uns. Da kam die Rettung und wieder ein Rückfall. Wie so ein Kreislauf. Israel war untreu, doch unser Gott bleibt treu. Er steht bis heute zu einem Volk und er steht bis heute auch zu uns, die wir auch dazu gehören, durch seine Gnade, durch den Glauben an Jesus Christus. Die Richter sind wahrlich keine perfekten Helden, sondern Werkzeuge eines gnädigen Gottes. Genau darin liegt unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung kommt nämlich aus der Ewigkeit, damals wie heute. Gott ist unerschütterlich treu über denen, die zu ihm umkehren. Und hier möchte ich kurz das Thema Buße ansprechen. Was ich, wie oft ihr darüber Predigten hört oder euch darüber Gedanken macht, wo muss ich mich verändern? Meine Frau und ich waren letzte Woche auf dem Willow-Kongress in Dortmund. Und es hat schon was, so mit 6.000 Leuten, Christen zusammen zu sein, Loblieder zu hören, aber auch auf Gottes Wort zu hören. Und ich muss euch gestehen, in diesen 2 Tagen sind mir einige Dinge aufgefallen, wo ich mir das aufgeschrieben habe und wo ich noch Zeit brauche, darüber nachzudenken, dass das in Ordnung kommt. Und ich bin so dankbar, dass Gott in seiner Gnade mitgeht, in seiner Treue. Und irgendwann zeigt er uns etwas. Und du und ich, wir sind gut beraten, dann diese Stimme zu hören. Aber nicht nur zu hören, sondern auch sagen, ja Herr, du hast recht. Mann, war ich ein Idiot in meinen Gedanken, in meinen Werten. Aber danke Jesus, dass du dafür gestorben bist. Und heute erinnern wir uns im Abendmahl auch daran, dass er sein Leben gegeben hat. Und das finde ich wunderbar. Gideon und seine Lebensumstände. Der letzte Vers im 5. Kapitel vom Richterbuch ist das schöne Lied, die den Herrn lieben werden sein, wie die Sonne, die aufgeht in der Nacht. In ihrer Macht, besser gesagt. Israel, müssen wir vorstellen, 2 Generationen, 40 Jahre Frieden, Freude, Milch und Honig, sage ich mal. Ne? Aber all das hat nicht dazu geführt, dass sie Gott treu geblieben sind. Wie gesagt, aber die Israeliten taten wieder, was böse war, in den Augen des Herrn. Und da gab der Herr sie in die Hand Midians 7 Jahre lang. 40 Jahre Frieden, Freude, Eierkuchen, sage ich mal. Ein gutes Leben, viel Segnungen, viel Hilfe, viele Gebetserhörungen hat nicht geholfen, Gott treu zu sein. Das hat was bedeuten auch für uns heute. Wir können viele Jahre Segen erlebt haben, aber wenn ich nicht aufpasse, kann es sein, dass ich falle, zumindest in den Gedanken. Aber Gottes Gnade ist groß. Und die Unterdrückung war echt schwer. Die war so schwer, dass sie die Israeliten in Höhlen und Berghöhlen verkrochen haben, aus Angst. Und dann fielen die Nomadenvölker, Medianiter und die Amalekiter über Israel her wie die Heuschrecken, wie eine große Plage. Und sie raubten nicht nur das Vieh, sie raubten nicht nur die Ernte, sondern die raubten noch viel mehr, nämlich den Glauben und das Vertrauen auf Gottes Wort. Sie verwüsteten das Land und Israel lebte so in ständiger Angst, 7 Jahre lang in ständiger Angst und völliger wirtschaftlicher Not. Das müssen wir uns heute mal vorstellen. Midian, Bedeutung Streit, und Amalek, das waren die Erzfeinde Israels. Midian verführte das Volk Israel zu Götzendienst, können wir nachlesen. Und Amalek, was war, das waren ganz linke Typen. Als das Volk Israel durch die Wüste gewandert ist, zum Ziel hin, da haben die Amalekiter die Armen, die Schwachen, die Kranken von hinten angegriffen und getötet. Was für eine miese Einstellung. Deswegen kam auch das Gericht über diese beiden Völker vom Herrn angeordnet. Beide, Midian und Amalek, sind im Grunde genommen Bilder für Versuchung, Kompromiss und geistlichen Kampf. Stell dir mal vor, 7 Jahre lang Mutlosigkeit, Resignation, Zukunftsangst, was wird morgen werden? Wie real ist das heute? Wir lesen hier ein altes Wort aus dem Alten Testament. So geht es heute auch, Zukunftsangst. Wissen wir, wann Putin was macht oder andere Leute, die komisch denken, die von Gott weit entfernt sind? Natürlich, ich habe sehr viele Menschen in den letzten Wochen, Monaten gesprochen, die echt Schiss haben. Schiss vor der Zukunft. ob wir wirklich noch im Frieden leben können. Und hier, die Not war auch da. Zukunftsangst und Armut war lebensbedrohlich. Und da schrien sie zum Herrn um Hilfe. Übrigens, das kannst du heute auch tun. Innerlich heute Morgen in deinem Herzen, vielleicht heute Nachmittag. Da wurde ein Problem, das kannst du auch zum Herrn schreien, laut oder leise, spielt eigentlich gar keine Rolle. Er hört dich, er sieht dich. Wir haben einen Gott, der uns sieht und der uns versteht. Und ich finde das interessant. Gott schickt nicht sofort einen Retter. Jawohl, ich habe dann Schreien gehört, Israel, hier kommt der nächste Retter. Nein. Und hier sehe ich auch ein seelsorgerliches Handeln unseres Gottes. Anstatt sofort einen Retter zu schicken, schickte Gott zuerst mal einen Propheten. Und er hat erstmal die Leviten gelesen. Seine Botschaft war ganz klar. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und in das Land gebracht. Aus der Gewalt der Ägypter und vieler Völker, die euch unterdrücken wollten, habe ich euch gerettet. Ich habe diese Völker vor euch vertrieben, auch ihr Land gegeben, euch ihr Land gegeben. Damals sagte ich euch, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, aber ihr habt nicht auf mich gehört. Das war Klartext. Ich fand das mutig von den Propheten. Aber das ist doch nicht gerade so erbaulich, oder? Ich meine, du fühlst dich eh schon im Keller, hast Angst, du schreist zum Herrn, du siehst die tiefe Not und dann kommt noch sowas. Ja. Denk dran, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Wir können uns selbst in die Tasche lügen. Das kenne ich selbst, obwohl ich Jesus schon seit einigen Jahrzehnten kenne und nachfolge. Es gibt auch in meinem Leben Bereiche, wo ich mir selbst was vorgemacht habe. Und das ist einfach, manchmal braucht man einfach so einen Propheten vielleicht, einen Bruder, einen Freund, der sagt, hey Hartmut, oder wie immer du auch heißt, ne? So geht das einfach nicht mehr. Ich habe da was gesehen bei dir, stimmt das oder stimmt das nicht? Diese seelsorgerliche Betreuung brauchen wir auch innerhalb der Gemeinde. Es kann es doch nicht egal sein, wie unsere Mitglieder und Freunde der Gemeinde leben oder wie sie miteinander umgehen. Das darf uns nicht egal sein. Man muss ja nicht gleich auf jemanden zustimmen. Aber wenn Gottes Geist dich leitet und dir einen Impuls gibt, ein Gespräch zu suchen, bitte, just do it, mach es unter vier Augen. Und du wirst sehen, wie Gott sich zu dir stellt. Weil Gott ist ein Gott der Wahrheit. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes. Ich glaube, ich habe das in der letzten Predigt auch gesagt. Er ist ein Gott der Beziehungen. Das findest du in keiner Religion. Alleinstellungsmerkmal unseres Gottes. Und deswegen liegt auch Gott so viel dran, dass unsere Beziehung zu ihm, aber auch untereinander, eine ehrliche, aufrichtige und freie Beziehung ist. Von daher, Israels Krise war kein Zufall. Das war kein Pech gehabt, sondern Folge ihrer Untreue in Gedanken und ihrer Vergesslichkeit. Sie haben Gott einfach vergessen. Und da hat auch Gott im Alten Testament gesagt, hey, wenn du satt bist, wenn du ein Haus hast, vergiss mich bitte nicht. Denn all das, was du hast, all das, was du bist, kommt von Gott. Es ist gut, sich immer wieder daran zu erinnern. Ja, sie hatten es selber verbockt. Und hier, denke ich, ist es ganz wichtig, auch ein geistliches Prinzip zu sehen. Geistliche Erneuerung. Die Erkenntnis, ich muss umkehren, lasse mich erneuern und dann kommt die Rettung. Das trifft auch heute für dich und für mich auch zu. Haben wir vergessen, woraus uns Jesus Christus befreit hat? Wo wärst du heute Morgen ohne Jesus Christus? Ich weiß eins, ich wäre nicht hier. Mit Sicherheit nicht. Und ich wäre bestimmt schon gar nicht mehr am Leben, wenn ich mein Leben damals so weitergelebt hätte, wie ich gelebt habe. Er hat uns befreit aus der Sklaverei der Sünde. Wir können frei durchatmen und aus der Gnade Gottes auch leben. Schauen wir mal auf seinen familiären Hintergrund. Gideon gibt da verschiedene Auslegungen, heißt Abhauer oder Holzfäller oder im übertragenen Sinn auch Zerstörer. Später erhielt er den Beinamen Jerubabel, das ist der, der mit den Götzen Babel kämpft. Er gehörte zur Familie Abieser, ein kleiner Clan, die Stamm Manasse. Aber jetzt kommt der Hammer. Die ganze Familie war geistlich belastet von der Dunkelheit. Gideon ist einem dunklen Familienhaus groß geworden, für 7 Jahre lang. Ich weiß nicht, ob sein Vater vielleicht schon längere Zeit diese Götzen angebetet hat. Aber in diesem Umfeld ist Gideon groß geworden. Nichts von Gnade, nichts von Gottes Wahrheit. Das hat er Tag für Tag gesehen, die Götter. Sein Vater Joasch baute nämlich für Baal einen Altar. Und nicht nur das, er stellte auch einen Baum auf für die Astarte. Und da betete er jeden Morgen an und sein Sohn hat das gesehen. Und ist es nicht so, ich meine, schau mal zurück in deine Kindheit, was du von deinem Papa gesehen und gelernt hast, kommt manches Mal hoch. Mein Papa, als ich 17 war, ist einfach weggegangen. Und keiner wusste, wo er war. Und als ich verheiratet war und wir durch eine familiäre Krise gegangen sind, da kam mir auch der Gedanke, Mann, habe ich das Gen auch drin, dass ich meine Familie verlasse? Wie deine Eltern mit dir umgegangen sind, das macht was mit deinem Leben. Und heute darf ich Menschen begleiten, die leider auch durch ihre Eltern sehr viel Fehlverhalten erlebt haben. Und ich hoffe und bete, dass Gott sie befreit, dass ihnen Hilfe gibt, davon loszukommen. Also wirklich, sein Elternhaus war geistlich belastet. Doch mitten in der Dunkelheit strahlt Gottes Gnade in seinem Alltag hinein. Er begegnet den lebendigen Gott, dem Ewigen. Diese Begegnung veränderte alles. Und aus diesem ängstlichen Angsthasen, sage ich mal, wurde ein mutiger Herr, ein mutiger Mann. Sein Glaube inspirierte sogar seinen Papa, der sich spontan öffentlich zu Gideon bekannte. Wir kommen in einer anderen Predigt drauf. Es ist ganz gewaltig, wie hier Kreise gezogen werden. Einer fängt klein an, ins Wasser fällt ein Stein und ist er noch so klein. Er zieht Kreise. Unser Leben kann Kreise ziehen, wenn du und ich bereit sind, für Gott im Englischen available zu sein. Bereit zu sein, dass er uns gebrauchen kann. Auch hier wieder. Gott beruft oft Menschen aus schwachen, fehlerhaften, gottfernen Familien. Meine Familie war auch gottfern. Mit vielen, vielen Dingen. Aber die Berufung, nein, die Begegnung mit dem lebendigen Gott durchbricht die Kräfte, diese alten Kräfte der Vergangenheit. Das ist möglich, Befreiung ist möglich. Deswegen möchte ich uns Mut machen, die Begegnung mit dem lebendigen Gott immer wieder zu suchen. Vielleicht kannst du dir heute Nachmittag mal eine Stunde gönnen. Handy zur Seite, eine Stunde und lass und begegne Gott und schau, wie er dir begegnet. Was für ein Wort er dir schenkt, wenn du die Bibel liest oder dir darüber Gedanken machst. Gott bringt Licht dort hinein, wo generationenlang Finsternis war. Deine Vergangenheit muss dich nicht mehr prägen. Du darfst frei davon sein. Ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen. Manchmal braucht es sehr, sehr lange. Es gibt Themen in meinem Leben, da habe ich 30 Jahre dran gearbeitet. Und wisst ihr, was ich gnädig finde von Gott? Er hat mich nicht fallen gelassen. Hat doch nicht zu mir gesagt, Hartmut, du Idiot, 30 Jahre machst du da rum, jetzt kommst du erst dahin, damit hin, davon frei zu werden. Ist das nicht unser Gott? Wir dürfen Vertrauen haben. Machen wir weiter. Wir reden ja von der Gottesbegegnung. Und jetzt kommt der Hammer, er hat gezweifelt. Gott beruft nicht die Starken, sondern macht die Berufenen stark. Ist das nicht toll? Im Neuen Testament steht, seht doch eure Berufung an, Geschwister, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige. Ja, wer bin ich denn? Ehemaliger Hauptschüler, Bergbauelektriker, Arbeiterfamilie. Aber Gott kann das gebrauchen, so wie wir sind. Was für eine Ermutigung. Gott gebraucht diesen jungen, ängstlichen Gideon. Und wenn er das mit Gideon gemacht hat, mit Sicherheit kann er es auch mit dir und mir machen. Denn Gott ist treu. Was für eine Ermutigung. Da kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abiezer. Gideon, der Sohn Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kälte, um ihn vor den Medianitern Sicherheit zu bringen. Wir haben ja gehört, die kamen wie Heuschrecken und haben alles geklaut, was ihnen nied- und nagelfest ist. Oder war? Gideon versteckt sich in einer Kälte. Das war ein Ort, wo man Trauben presst, nicht um Weizen zu dreschen. Sein Handeln im Grunde zeigt Angst und Minderwertigkeit. Aber wisst ihr, was ich so toll finde von unserem Herrn? Genau in der Situation begegnet der himmlische Vater Gideon. Genau da, wo er Schiss hatte, wo er Angst hatte. Hoffentlich sieht mich keiner. Hoffentlich kann ich das Getreide retten für meine Familie. Da spricht Gott rein. Da kann ich nur sagen, boah, ich bin total begeistert vom Herrn, wirklich. Und dann sagt er, da kam der Engel, okay, genau, dann kam der Engel des Herrn und setzte sich auf die, das haben wir gerade gehabt, okay. Und dann, in dieser Begegnung, sagt der Engel einen Satz, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Das war eine Theophanie. Das heißt, eine Erscheinung des Herrn Jesus Christus vor seiner Menschwerdung. Christus hat es ihm immer gegeben, von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie auch den Heiligen Geist und Gott den Vater. Er sprach mit göttlicher Autorität. Er hat Opfer angenommen, er gab Frieden. Kein geschaffener Engel hat jemals mit göttlicher Autorität geredet. Das ist ihr ein Hinweis auf den Christus, den es schon damals natürlich gab. Und diese Begegnung fand ich so ermutigend, wo der Engel des Herrn zu Gideon sagt, du tapferer Held, du tapferer Held. Und damit ist kein mutiger Held in unserem Sinne gemeint, sondern ein Menschen, der den Gott in seinen Dienst stellt und mit seiner Kraft ausrüstet. Denn Gott sieht uns nicht nur, sondern er sieht uns, was er mal aus uns machen will. Deswegen hat er zu diesen Angsthasen Gideon gesagt, du tapferer Held. Gideon, ich sehe in dir schon etwas, was du eines Tages vollbringen wirst. Und da hatte Gideon noch gar keine Ahnung gehabt, wie es weitergeht. Gideon glaubte nicht gleich. Seine Antwort ist von Zweifel geprägt, von Enttäuschung, Zweifel. Ach, mein Herr. Wenn der Herr Jahwe mit uns ist, warum hat er uns dies alles getroffen? Wo sind denn all seine Wunder? Ich finde das so ermutigend, dass der Gideon es einfach so sagt. Und ich hoffe, du fühlst dich auch hier in deiner Gemeinde, in deinem Freund, in deiner Ehe, als Single mit deinen Freunden, hast du eine Atmosphäre der Wahrheit, wo du auch mal deine Zweifel aufsprechen kannst und darfst und musst. Wir unterdrücken so viel. Und geben manchmal das eigentlich zu und nicht zu, dass wir auch mal Zweifel haben. Aber in einem geschützten Rahmen dürfen wir das aussprechen. Und Gott hält das aus, deine Zweifel. Er ist nicht verzweifelt an dir, sondern hilft dir, trägt dich durch. Und ich finde das interessant, der Gideon sieht nur die Symptome, die Unterdrückung, die Not, nichts zu beißen und so weiter. Er sieht nicht die Ursache, hat er gar nicht vor Augen. Aber wisst ihr was, Gott geht mit ihm mit, er zeigt ihm das. Und das finde ich so enorm. Das hat mich so ermutigt in der Vorbereitung. Von daher das Thema, ja, Gott zur Verfügung stellen. Der Herr ist mit dir. Ich glaube, wenn wir bereit sind, wirklich Gott uns zur Verfügung zu stellen, dass er durch uns wirken will und kann, dann erleben wir es auch. Der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der ist mit dir. Und die Frage, die einhergeht, wie überwinden wir Zweifel? Ich habe ein paar Sachen zusammengestellt. Das erste: Wir überwinden Zweifel durch Begegnung, nicht durch Argumente, nicht durch Gefühle, sondern mit Begegnung mit dem allmächtigen, auferstandenen Christus. Diese Begegnung, diese innere Beziehung, das hilft uns, dass wir einfach wissen, Gott ist für uns, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Oder Jesus sagt, hey, ich bin mit euch alle Tage, auch jetzt und morgen, solange wir leben oder er wiederkommt. Zweifel weichen, wenn Gott unseren Blick wegnimmt von uns selbst oder von der Problematik hin zu ihm selbst. Das ist wichtig. Zweifel hindert Gott nicht, aber sie lähmen uns, wenn wir darin stecken bleiben. Und das Dritte natürlich, und da sage ich euch nichts Neues, das wisst ihr alle, ehrlich sein. Authentisch, wirklich ehrlich. Nicht so tun, als ob bei mir alles im grünen Bereich ist. Ich habe viele Jahre, über 20 Jahre unterrichtet und ich muss sagen, immer da, wo ich von meinem Nöten von meinen Problemen und meinen Versagen, meine Studenten gesprochen habe, gingen die Ohren immer ganz groß. Da haben sie gut zugehört. Und dann kamen dann auch Gespräche. Hartmut, wie bist du damit umgegangen? Ich glaube hier, wenn wir einfach ehrlich sind voreinander, wir müssen ja kein Theater mehr spielen. Gott tadelt nicht den Gideon wegen seinen Zweifel. Er darf sie offen aussprechen. Und das darfst du auch in einem sicheren Rahmen. Und natürlich auch an Gottes Taten erinnern und Gemeinschaft suchen, wie auch heute Morgen. Und wenn du zweifelst, Das kann durchaus sein. Dann warte nicht auf deine Gefühle, dass es irgendwie besser sich anfühlt oder so. Da kannst du vielleicht lange warten. Verlange nicht zuerst Klarheit, sondern fange da an, wo Gott gestern oder heute Morgen zu dir gesprochen hat. Fang da einfach an. Du musst nicht alles verstehen, aber da, wo Gottes Geist dich angesprochen hat, fang das mal an, das zu leben. Und du wirst merken, Gott ist mit dir. Gehe hin in deine Kraft. Zweifel gehören zum Glaubensweg und Gott ist treu. Er sieht in dir mehr, als du es selbst erkennst. Wir waren Missionare in Taiwan und wir haben Mandarin-Chinesisch gelernt. Und es gab eine Zeit, da war sehr viel Druck auf mich. Ich habe gedacht, schaffe ich das alles? Reichen die Gebiete, die finanzielle Unterstützung? Komme ich mit der Kultur klar? Das hat bei mir so viel Stress generiert, dass mein altes Stotterproblem wieder kam, das ich als kleiner Junge hatte, so mit 10, 12. Und da war ich ein erwachsener Mann, verheiratet, mit einer lieben Frau. Und auf einmal konnte ich in der Schule gewisse chinesische Schriftzeichen nicht mehr aussprechen. Du, das war eine Talfahrt sondergleichen. 3 Tage habe ich das durchgemacht. Ich bin nach Hause gekommen und sagte, Gabi, das war's, ich schaffe das nicht mehr. Und dann ging gerade die Mauer runter. Dann sagte, du, wir packen die Sachen und gehen zurück nach Deutschland. Vielleicht gibt es da irgendwie in neuen Bundesländern einen Job für mich, keine Ahnung. Und dann hat Gott mich gebraucht, Gott meine Frau gebraucht und hat gesagt, schau doch mal, wie hat uns Gott geführt die ganzen Jahre? Hier und da und dort und hier und dort. Wir brauchen Freunde, die uns daran erinnern. Wir brauchen Koinonia, Gemeinschaft, die uns manchmal daran erinnern, hey, Gott ist ja mit dir. Er ist die ganzen Jahre mitgegangen. Und das hat bei mir gezündet. Ich bin im Schlafzimmer gegangen, habe hingekniet, unter Tränen meinen Berufungsvers aus Jesaja 6 gesagt. Und da fiel Tränen, sagte Jesus, wenn du mich hier gebrauchen willst, hier bin ich, sende mich. Und in dieser Zeit sind 2 meiner Lehren offen geworden fürs Evangelium. Ich weiß nicht, ob sie sich bekehrt haben. Aber das hat mir damals was bedeutet. Weil da habe ich gemerkt, was in Zacharia steht, nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch Hartmunds Rhetorik oder Redekunst oder sein Wissen oder seinen akademischen Grad, nein, sondern durch seinen Geist will er uns befähigen und auch gebrauchen. Und das fand ich so gut, dass Gott mich da durchgetragen hat. Kommen wir zum letzten Punkt. Gottes Berufung, Zusage und Zeichen. Gott sieht Gideon nicht durch die Brille menschlicher Qualifikation. Der Herr sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Und Gideon ist ganz auf seine Schwachheit fixiert. Wir spüren förmlich seine Zweifel in seinen Worten, wo er sagt, aber mein Herr, wie soll ich retten. Meine Sippe ist die kleinste. Ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ja, Gideons Sicht war total realistisch, aber begrenzt. Warum? Weil er Gott nicht mit eingebaut hat in seine Perspektive. Es ist gut, sich selbst zu sehen, wie man ist, in all seiner Schwachheit, aber dann auch Gottes Perspektive mit hineinnehmen. Der Engel, fand ich ganz interessant, war von Gideon gar nicht beeindruckt, sondern gibt den Gideon eine weitere Zusage. Ich werde mit dir sein. Der Engel sagte, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es ein einziger Mann. Und da muss ich sagen, das fand ich ganz toll. Was für ein Wort. Die Kraft liegt nicht in Gideon, sondern in Gottes Gegenwart. Seine Kraft. Und trotzdem, und das finde ich auch genial, Gideon bittet um ein Zeichen. Dürfen wir das? Natürlich dürfen wir das. Aber bitte in einer ehrlichen Art und Weise. Nicht, dass du dich irgendwie profilieren kannst. Du, ich habe gebetet, dass es jetzt um 12 Uhr regnet und dann hat es geregnet. Ja, du, Gott hört mein Gebet. Darum geht es nicht. Das ist sehr selbstsüchtig. Nur als kleines Beispiel. Er sagt, er bittet um ein Zeichen, nicht fordernd, aber ehrfürchtig. Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, gib mir ein Zeichen, das beweist, dass du, Herr, es bist, der zu mir spricht. Geh nicht fort, ehe ich zurück bin und dir meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Der Herr antwortete, toll, ne? Ich werde auf dich warten, Gideon. Schlacht erst mal das Tierchen, mach alles mal ready und so. Ich warte einfach auf dich. Gott wartet auf uns. Ich finde das genial. bis du wiederkommst. Ja, und der Engel weist ihn nicht zurück, sondern er wartet geduldig und wartet und wartet. Und dann als Opfer kam, da wurde es angenommen. Als das Opfer auf dem Felsen liegt, berührte der Engel es mit seinem Stab, Feuer schoss hervor und verzehrte alles. Im selben Augenblick, Moment verschwand der Engel des Herrn. Feuer ist im AT ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Denk an die Feuersäule und auch an Elia, den Prophet. Erschüttert über diese Begegnung fürchtete Gideon um sein Leben. Hätte ich auch Schiss gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommt da plötzlich Feuer, wenn man ist alles weg, was du da geopfert hast. O Herr, mein Gott, ich bin verloren. Ich habe deinen Engel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er fürchtete, sterben zu müssen. Gott sprach, Shalom, Friede sei mit dir, erwiderte der Herr. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Was für ein Wort. Für dich, für mich, heute Morgen. Dieser himmlische Vater, der Himmel und Erde geschafft hat, ruft dir ein Shalom, ein Frieden, der unabhängig ist von deinem Leben. Einfach zu, wenn du dich dafür geöffnet hast. Dann hast du diesen Frieden tief in deinem Herzen. Ein Friede, der keiner rauben kann, keine Zweifel, er ist da. Was für eine Veränderung. Tief bewegt baut der Gideon einen Altar. Yahweh Shalom, der Herr ist Frieden. Die Veränderung, einfach toll. Gideon hat erkannt, Gottes Zusagen und seinen Frieden tragen wirklich. Er lässt sich von seinen Ängsten nicht mehr lähmen und wagt den nächsten mutigen Schritt. Gideon, berufen trotz Angst und Zweifel, was ist die Lektion für uns heute? Gott beruft nicht die Starken oder auch die Perfekten und schon gar nicht die Helden, sondern uns als 0815 Menschen, die wir Jesus persönlich kennengelernt haben. Menschen, die bereit sind, sich von ihm verändern und gebrauchen zu lassen. Seine Gegenwart, er ist ja ständig da, seine Zusagen und sein Friede, auch sein Heiliger Geist, befähigt uns, trotz Angst, die ist ja manchmal immer noch da, trotz Zweifel, die auch manchmal auch immer noch da sind, den nächsten Schritt zu tun. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu tun mit Jesus? Amen.